Du bist John Daniels, ein Rettungsschwimmer der Küstenwache. Du stehst am Morgen des 17. Dezember 1903 an einem eiskalten Strand in North Carolina. Der Wind peitscht dir um die Ohren, es hat etwa 0 Grad und eigentlich willst du nur zurück in deine warme Station. Aber zwei Brüder aus Ohio haben dich und ein paar weitere Kollegen um Hilfe gebeten. Vor dir, auf einer hölzernen Startschiene, steht nämlich ihr selbstgebautes Fluggerät. Holz, gespannter Stoff, Drahtseile und ein knatternder Motor, den sie in ihrer Fahrradwerkstatt zusammengeschraubt haben. Das ganze Ding sieht ehrlich gesagt so aus, als würde es der nächste stärkere Windstoß total zerlegen. Einer der Brüder drückt dir eine Kamera in die Hand, obwohl du noch nie im Leben irgendetwas fotografiert hast. Die Anweisung, wenn die Maschine abhebt, drück auf den Auslöser. Der Motor heult auf, die Maschine ruckelt die Schiene entlang und ein Mann liegt bäuchlings auf dem unteren Flügel. Im nächsten Moment passiert dann das, was Menschen seit Jahrtausenden für unmöglich halten. Das Teil hebt wirklich ab. Ein Mensch fliegt aus eigener Kraft mit einer steuerbaren Maschine und du drückst aufgeregt den Auslöser. Du weißt es in diesem Moment nicht, aber du hast gerade eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts geschossen und bist gleichzeitig Zeuge eines Moments, der die Welt komplett verändern wird. Wir sprechen heute über den wahrscheinlich ältesten Traum der Menschheit, das Fliegen. Und wie aus einer unrealistischen Träumerei eine erfüllbare Realität für jedermann wurde.
Ich habe alle Age of Empires Teile gespielt und trotzdem kein Plan von Geschichte.
10 Jahre Schule und trotzdem kein Plan von Geschichte?
Ist Caesar wirklich nur ein Salat? War Genghis Khan der beste Torhüter des FC Bayern München? Und wie groß war eigentlich dieser Alexander?
Fragen über Fragen. Wir brauchen endlich Antworten.
Matrose, wenn dich das Abenteuer reizt, dann komm auf unser Schiff, denn unsere Segel sind gesetzt für eine Reise in das unendliche Meer der Geschichte.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 18 von Kein Plan von Geschichte. Mein Name ist Josh und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der liebe Max. Hallo Max.
Hallo Josh, hallo Zuschauer.
Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Max, wir haben in dieser Folge ein Novum. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
Nee.
Diese Folge wurde gewünscht von einem unserer Zuhörer.
Oh, da liest du anscheinend mehr Kommentare als ich.
Nein, kam per DM oder Snapchat,
okay, alles
ich weiß
klar.
Es nicht
okay,
mehr
okay,
so genau.
Okay.
Liebe Grüße gehen raus an den Malte, weil der Malte macht gerade tatsächlich einen Flugschein.
Das passt ja. Da hoffe ich mal, dass er aber nicht so in solche Kisten setzen muss, wie unsere Kollegen da jetzt wahrscheinlich gleich in der Geschichte.
Ja, er macht es auf jeden Fall mit so Kleinflugzeugen.
Ja, okay.
Die sind einem auch immer ein bisschen sass, wenn man ehrlich ist. Ne?
Also ich finde so Segelflugzeuge, es ist für mich einfach nur eine Todesmaschine.
Die gehen ja noch.
Aber da ist kein Motor dabei, also wenn...
Ja, aber damit kannst du ja einfach irgendwo auf einem Feld landen. Oh, was ich viel schlimmer finde, sind diese Ultralight-Helikopter da.
Ja, ist alles Dreck. Also ich habe sowieso Höhenangst, muss ich dazu sagen. Also alles, was mit Höhe zu tun hat, ist mir sowieso nicht so geheuer. Bin einmal in meinem Leben geflogen, mehr noch nicht.
Nach Malle, ne?
Nach Malle, genau, richtig, mit dir zufällig. Das war ganz entspannt. Aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen gerade zur Erfindung sich da in einige spannendere Seifenkisten setzen mussten, um das Teil zum Laufen zu bringen.
Ja, aber Max, wir starten in dieser Geschichte sogar noch viel, viel früher.
Ja, okay.
Also,
ich bin gespannt.
Da wird einiges passieren, einiges los sein. Nur um es mal vorher gesagt haben, wir gehen quasi vom Traum der Fliegerei bis zu dem Punkt, dass es für uns als normale Europäer ganz easy wird, irgendwo hinzufliegen.
Ja, da gibt es ja auch wieder mehrere Filme dazu, um da hier mal wieder kurz mein Film-Knowledge dazulassen. Also einmal gibt es den Aviator mit Leonardo DiCaprio, ist ein sehr guter Film, kann ich jedem nur empfehlen. Aber es gibt auch, glaube ich, einen Film über genau diese Situation. Ich habe den einmal, glaube ich, gesehen. Der ist mit Owen Wilson. Korrigiert mich, wenn es falsch ist.
Aber hast du eine Idee, wer denn diese Brüder waren? Der Name
ja,
ist mir
ja,
nicht
ja.
Gefallen.
Also, das ist quasi in diesem Film ist das einer der Brüder. Aber es ist schon sehr lange her, wo ich dann angeguckt habe und wo ich mich mit dem Thema auch vielleicht mal ein bisschen befasst habe. Also, ich gehe hier wieder relativ unwissend in die ganze Geschichte rein.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Nö,
darum
ist ja auch
lernen
Sinn,
wir heute dazu.
Genau, das ist ja auch bei mir so. Du hast ja auch davor nicht viel über die chinesische Mauer gewusst oder so irgendwas.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt hier noch weiter rumschnacken, wir haben einiges vor uns, lieber Max, ein Wort zu den Quellen. Die Quellenlage ist gut.
Endlich
die
mal.
Die Quellenlage ist einfach gut. Es gibt wenig, was hier Mythos ist. Es gibt ein paar Sachen, die wurden irgendwie falsch, haben sich falsch entwickelt. Zum Beispiel sowas wie der erste Flug über den Atlantik oder sowas.
Ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ne?
Ja, genau. Da gibt's halt einen, von dem alle denken, er hat's gemacht. Aber in Wahrheit hat irgendjemand ein paar Jahre vorher schon mal, ist schon über den Atlantik geflogen und lauter so Zeug. Aber das ist nichts Tragisches. Es ist nicht wie in anderen Folgen, wo man teilweise gar nicht weiß, du weißt aber, worauf ich hinaus will.
Ab dem 20. Jahrhundert wird es ja auch
einfacher,
das Ganze auch dann wahrheitsgetreu, da haben wir es ja in der letzten Folge auch drüber gehabt, wahrheitsgetreu dann auch geschichtlich festzuhalten.
Ganz genau, vorher das ist ein halt großes Anliegen in unserem Podcast und ich glaube, in dieser Folge wird es ganz gut gelingen.
Super.
Ja, Max, eine Sache steht noch aus, nämlich unser Punktespiel.
Genau.
Wir befinden uns nämlich derzeit in Staffel 2. Von KPVG. 10 Folgen sieht sind aus. Immer eine Staffel. Mit Folge 18 sind wir also kurz vor dem Ende der zweiten Staffel. Und warum Staffeln? Weil wir ein Spiel haben. In jede Folge, die wir uns Woche für Woche gegenseitig vortragen, sind 5 Fragen eingewebt. Jede dieser Fragen gibt 100 Punkte. Aber um das ein bisschen aufzuspeisen, haben wir uns ein Spiel überlegt, nämlich, dass am Anfang eine Schätzfrage gestellt wird und je nachdem, wie gut diese Schätzfrage beantwortet wird, können die Punkte multipliziert werden.
Ganz genau.
Wenn man einen direkten Hit in einer Schätzfrage landet, kriegt man dreifache Punkte. Wenn man 20% Abweichung um die richtige Antwort herum hat, doppelte Punkte. Wenn man 20-80% Abweichung hätte, dann ist das für uns ein normaler Guess, wo man sagt, ja, nicht so weit weg, aber passt
kann
schon.
Kann passieren, ja.
Bleiben die Punkte einfach und wenn man über 80% außerhalb der Antwort ist, dann kriegt man die Punkte halt. Ja, und genau das steht jetzt bevor. Unser Punktestand derzeit ist 700 zu 750 und die 750 habe ich. Das heißt, ich führe, aber der Max
aber ich kann aufholen.
Kann sehr gut aufholen.
Oder, ja, vielleicht auch überholen, mal schauen. Also ich wär auf jeden Fall froh, wenn ich die Bestrafung nicht wieder machen muss. Aber,
sollen wir schon kommunizieren, was die Bestrafung wird?
Nö, ich würde sagen, wir warten ja, bis zur letzten Folge, genau.
Okay.
Warten wir noch.
Ja, Max, Schätzfrage.
Ja.
Du warst ja gerade quasi selbst dabei, am Strand von Kitty Hawk, 17. Dezember 1903. Was die wenigsten wissen, an diesem Vormittag blieb es nicht bei einem einzigen Flug. Die Brüder wechselten sich ab und starteten insgesamt 4 Mal. Und um den kleinen Tipp zu geben, hör genau zu.
Ja.
Flug 1 ging 12 Sekunden und war 37 Meter.
Mhm.
Bei Flug 2 sage ich dir die Zahl nicht, wie lange er ging, aber er ging 53 Meter.
Also 12 Sekunden, wie viel Meter?
Ich habe gesagt, hör genau zu.
Scheiße.
Und Flug 3 war 15 Sekunden. Und da sage ich dir aber nicht, wie lange er ging.
Und jetzt muss ich quasi herausfinden, wie lange Flug 2 und 3...
Nein.
Ach, Flug 4 ist dann meine Aufgabe.
Und dann kam der 4. Flug mit Wilbur. Also wir reden übrigens über die Gebrüder Wright.
Ja.
Mit Wilbur an Bord. Und das war der längste des Tages. Und genau um den geht meine Frage.
Einmal wie lang, also wie lang zeitlich? Okay,
du wirst
okay,
schon
ich bin
checken.
Ruhig, ich bin ruhig.
Wie viele Meter legte der 4. und letzte Flug vom 17. Dezember 1903 zurück? Er dauerte 59 Sekunden. Ich will eine Meterangabe.
Oh, das ist ja dann schon mal wesentlich mehr als die davor. So, ich glaube, du hast gesagt 12 Sekunden und 37 Meter. Jetzt davon mal ausgehen. Das ist ungefähr mal 3. Dann wären das, schätzungsweise 180 Meter. Aber ich glaube nicht, dass er das ganz geschafft hat. Deswegen würde ich auf 140 Meter gehen.
Es waren 260 Meter.
Oh, okay. Da hat sich dann aber Zeit und Entfernung dann nochmal erhöht. Okay, krass.
Ja, du musst ja davon ausgehen, wenn jemand abhebt und dann 12 Sekunden fliegt und direkt auf den Boden geht. Aber wenn jemand wirklich so lange fliegt, dann wird ja auch die Distanz länger, weil du kannst ja nur fliegen, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hast. bist im einfachen Bereich, deine Punkte bleiben einfach. Ist, denke ich mal, ist in Ordnung.
Genau.
Ja, die Antwort rund 260 Meter. Rund, weil in den amerikanischen Originalaufzeichnungen 852 Fuß, weil die Amerikaner haben ja so ein tolles Maßsystem. Der Sprung ist gewaltig, wenn du dir das anschaust. Flug 3 waren 61 Meter in 15 Sekunden. Flug 4 also schon über viermal so weit. Innerhalb eines einzigen Vormittags hatten die beiden also gelernt, die Maschine tatsächlich zu beherrschen.
Das war vielleicht auch ein Thema des Mutes, sage ich mal. Weil, also, wenn das mal abhebt und dann hast du so 12 Sekunden drauf und dann denkst du dir so,
ja,
und dann gehen 20 und dann gehen 30 und dann bist du noch mutiger und dann geht vielleicht mal eine Minute. Aber ich glaube, da waren ja auch mit Sicherheitsstandards, wirst du uns bestimmt auch sagen, aber Sicherheitsstandards waren da wahrscheinlich auch nicht so.
Nee, gab's gar nicht.
So wichtig.
Ja, aber wir haben gehört, 260 Meter, da sind wir noch bei Dimensionen, die heutzutage natürlich lächerlich klingen. Werden, ne? Ja. Alle vier Flüge dieses historischen Tages zusammengerechnet ergeben keine 450 Meter und keine 2 Minuten Flugzeit. Aber Max, das haben wir jetzt schon oft gelernt, alles braucht nun mal einen Anfang.
Außer die Wurst.
Und genau deshalb erzählen wir die gesamte Geschichte. Also wie aus dem jahrtausendealten Traum vom Fliegen Stück für Stück immer mehr Realität wurde, sodass es heute letztlich nicht mehr außergewöhnlich erscheint, wenn man mal für ein Wochenende mit Sportgetränken kurz mal nach Malotze fliegt.
Genau, richtig. Ja, es ist, also für die Menschheit ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiger Step gewesen für die Fortbewegung. Also Schiffe und Auto ist halt, ja, begrenzt.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Entertainment-Tipp raushauen, denn ich hatte großen Spaß beim Schreiben dieser Folge, ab dem Moment, wo es Bilder gibt, diese Bilder zu ergoogeln. Und ihr könnt gern mal eingeben, Wright Flyer, erster Flug, dann seht ihr genau dieses Bild, was wir gerade im Intro besprochen haben. Also das ist ziemlich beeindruckend. Wenn man.
Ach, wo das, ja, hast du ja erzählt, ne? Hat ja mal fotografiert, ja.
Also von diesem ersten Flug, der 37 Meter ging, gibt es ein Bild.
Wann war das? Jahreszahl technisch?
1903.
1903, okay. Würde mich auch mal interessieren, weil ich weiß nicht, ob du Buster Keaton-Filme kennst, aber der hat quasi früher alles Stunts selber gemacht.
Ja, doch, von dem.
Na, ohne Polster oder ohne Ding. Und da hätte ich mir auch so jemanden vorstellen können, der sich dann als erstes mal in so eine Flugmaschine setzt.
Ja, aber nee, das waren tatsächlich zwei Brüder, Fahrradmechaniker, ja. Aber zu denen kommen wir natürlich später nochmal. Jetzt starten wir mal in die Folge rein. Lieber Max, der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Und das Faszinierende ist, er taucht überall auf der Welt auf, unabhängig voneinander. In Ägypten, Griechenland, Persien, China, Mesoamerika. Überall, wo Menschen Geschichten erzählen, tauchen irgendwann Wesen auf, die fliegen können. Aber es sind eben fast nie Menschen. Es sind Götter, Engel, Dämonen oder auch Fabeltiere. Fliegen ist über Jahrtausende das Erkennungszeichen dafür, dass jemand kein normaler Mensch ist. Und das berühmteste Beispiel kennst du vielleicht. Hast du eine Idee, worauf ich hinaus will?
Mhm. Gerade
Icarus.
Nicht, nein. Ach ja, natürlich, ja. Der ist ja Icarus? Verbrannt, ne? Weil er zu nah an die Sonne geflogen ist.
Ja, ja, dann hast du das sogar richtig im Kopf. Ja. Aber fand ich auch lustig, der eigentliche Held in dieser Geschichte ist eigentlich gar nicht Icarus, sondern sein Vater Daedalus.
Okay.
Der Ingenieur der griechischen Mythologie. Der sitzt nämlich auf Kreta fest und ein König namens Minos kontrolliert jeden Hafen und jedes Schiff. Und dann kommt der Gedanke, der den ganzen Flugtraum in einem Satz zusammenfasst. Beim römischen Dichter Ovid, der die ganze Geschichte um das Jahr 8 nach Christus aufschreibt, sagt Daedalus sinngemäß: Land und Meer mag er versperren, der Himmel steht jedenfalls offen. Mag Minos alles besitzen, die Luft besitzt er nicht. Der Himmel also als der letzte Ort, den keine Macht der Welt kontrollieren kann. Fliegen heißt Freiheit. Und diese Idee ist mindestens 2000 Jahre alt.
Ja, kann ich mir aber gut vorstellen, dass sie damals schon so gedacht haben, gerade wenn so ein Vogel vorbeifliegt, weil das denkt man sich ja jetzt auch immer so, boah, fliegen wäre schon geil. Also selber fliegen, ne? Ich rede jetzt nicht vom Flugzeug setzen, sondern selber fliegen.
Also was ich extrem cool finde, wenn so eine starke Brise weht, ne? Dann gibt es da manchmal Vögel, die einfach so in der Luft stehen,
aber
und die Flügel spannen.
Das machen die auch aus dem Grund, um zu spionieren, was auf dem Boden rumkreucht und fleucht.
Ja, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber ich finde, es sieht halt mega chillig aus, weil das ist vielleicht so wie bergrunterlaufen, ohne Anstrengung. Weißt du, wie ich meine?
Ja, oder Leerlauf beim Auto.
Und zum Thema Fliegen habe ich auch noch was Interessantes. Und zwar habe ich, kannst du das nachvollziehen oder einer der Zuschauer, ich habe in meinem Leben einen wiederkehrenden Traum gehabt, den hatte ich 4-5 Mal. Mhm. Und zwar, dass ich fliegen kann, aber nicht im Sinne wie Superman oder so, sondern dass die Luft die gleiche Dichte hat wie Luft, aber dass ich durch die durchschwimmen kann, als wäre ich im Wasser. Also so durch die Luft schwimmen. Ja, das habe ich schon ein paar Mal geträumt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
So einen Traum hatte ich. Nee, das Einzige, was ich habe, ne, wenn man einen Tiefschlaf hat und dann irgendwo mal runterpurzelt, das kennt, glaube ich, jeder. Aber so ein Flugtraum kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich sowas schon mal hatte. Muss ich sagen. Aber coole Vorstellung auf jeden Fall. Also ich hätte gern mal einen.
Ja,
also durch die Gegend schweben, fühlt sich auf jeden Fall geil an.
Vor allem, wenn hier ein paar Hobbypsychologen oder Traumdeutungsprofessionelle in der Community sind, dann kann mir mal einer sagen, ob ich Psychopath bin, weil ich davon träume, durch die Luft zu schwimmen.
Vielleicht hast du das aber auch, das hört sich auch so ein bisschen wie One Piece Zeug an. Vielleicht hast du mal bei One Piece gesehen oder so irgendwas.
Ja, wir haben ja aber noch was offen, Max, und zwar, wie geht die Icarus-Geschichte aus? Du hast es ein bisschen gespoilert. Der Junge steigt so hoch, das Wachs schmilzt und er stürzt ins Meer. Natürlich wichtig zur Einordnung, das ist keine wahre Begebenheit, sondern Mythologie, aber es zeigt, wie dieser Traum vom Fliegen erzählt wurde, nämlich oftmals als Warnung. Und dieses Muster zieht sich auch zum Beispiel durchs Mittelalter. Alexander der Große soll sich der Legende nach von Greifen in den Himmel tragen lassen haben. Und diese Geschichte war derart populär, dass sie beispielsweise im Bodenmosaik der Kathedrale in Lecce, also Italien, direkt neben bedeutenden biblischen Szenen liegt. Immer dasselbe Schema. Der Mensch kommt hoch und der Absturz ist die Strafe für den Hochmut.
Ja, okay, also man hat quasi immer so einen Traum gehabt, hat aber auch gleichzeitig gesagt, so, ja, wenn wir es probieren, dann fliegen wir wahrscheinlich aufs Maul.
Ich glaube, es war eher so, es war so unvorstellbar, dass Fliegen etwas, ich sag mal, Übermenschlichem zugeordnet wurde und dass da überhaupt zu glauben, das zu können, mit Hochmut gleichgesetzt wurde.
Verstehe.
Trotzdem haben es Menschen weltweit immer wieder versucht. Meistens mit gebrochenen Knochen als Ergebnis. Es gibt aus vielen Jahrtausenden Berichte über sogenannte Turmspringer. Leute, die sich Flügel bauten und von Türmen sprangen.
Assassinen. Ja. War Assassin. Da Vinci nicht auch einer so?
Zu Da Vinci kommt noch
okay.
was. Ein berühmter Fall, der Gelehrte Abbas ibn Firnas, der im 9. Jahrhundert im heutigen Spanien einen Gleitversuch unternommen haben soll. Mhm. Dazu habe ich aber nicht wirklich viel gefunden, was belastbar war. Besser belegt ist dafür etwas anderes, und zwar aus China, nämlich Drachen. Und zwar nicht lebendige Drachen, sondern Drachen steigen lassen.
Hat mich jetzt auch gewundert.
Die gibt es dort seit weit über 2000 Jahren. Und chinesische Chroniken berichten sogar von Drachen, die Menschen trugen. Wobei beim Tragen von Menschen gilt, hier sind es Berichte und keine gesicherten Fakten. Und dann, gut, das Stichwort gerade schon gegeben, kommt natürlich der Name, den komischerweise fast jeder mit dem Flugtraum in Verbindung bringt.
Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci. Wir hatten ihm ja schon eine ganze Folge gewidmet und herausgefunden, Leonardo hat um das Jahr 1500 herum Skizzen zu Fluggeräten angefertigt. Dabei waren glorreiche Ideen wie der Schwingenflügler, ein Fallschirm oder seine berühmte Luftschraube. Aber dazu gibt es jetzt zwei ernüchternde Fakten, nämlich erstens gibt es keinerlei Beleg, dass das zu seinen Lebzeiten auch nur eines dieser Geräte gebaut oder gar getestet wurde. Und zweitens, finde ich nochmal interessanter, Leonardo da Vinci hat die Geschichte der Luftfahrt praktisch gar nicht beeinflusst, denn seine Notizbücher lagen jahrhundertelang unveröffentlicht in Privatsammlungen. Als sie in der breiten Masse bekannt wurden, war die Ballonfahrt längst erfunden.
Ja, ich wollte gerade nämlich auch sagen, Ballons gab es ja vorher, ne?
Mhm, kommen wir auch drüber.
Okay. Interesting.
Jetzt kommen wir zum ersten.
Ballons echt bös scary finde. Also
ich finde es auch
komisch. Auch so ein Objekt, wo ich mich gerne nicht reinbewegen würde. Weil, da
haben
muss
wir
ja
doch
nur
schon eine Mutprobe.
Ja, ne. Ich habe gesagt, nichts mit Höhe.
Na, man könnte es ja auch als Tiefe interpretieren.
Oh, aber ich finde, das ist immer so, dass, da wird ja Feuer in einen Ball aus Stoff gemacht. Und keiner denkt sich so, oh.
Das könnte schief gehen.
Geht ja auch
ab und zu mal schief, ne?
Geht also, auch, ja. Und dann ist halt. Also ich würde da wirklich nur hingehen, wenn ich sage, ich hätte einen Fallschirm an.
Okay.
So als letzter Ausweg.
Ja, aber
wenn
das
ein Horror-Szenario. Nee, lass das mal wieder ganz schnell vergessen hier, bitte.
Was kostet ein Fallschirm auf Temu?
Wenn dir einen richtig billigen holst, bestimmt einen 20 oder
so. Die kriegen wir zusammen.
Naja, aber ich glaube, so ein Luftballonflug kostet, glaube ich, so 200 Euro oder so. Also das könnte man schon machen, aber
ja, das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik.
Ja, ja.
Max,
und
wir reden hier
bitte nicht
über die Geschichte des Fliegens.
Ja, genau.
Und der erste echte und nennenswerte Durchbruch im Thema Fliegen kommt dann 1783.
Auch so früh
und
schon.
Und zwar aus einer Richtung, die man so vielleicht gar nicht erwarten würde. Er kommt nämlich von zwei Papierfabrikanten aus der französischen Provinz. Die Brüder, ich versuch's französisch auszusprechen, Joseph,
hat schon mal gut funktioniert.
Joseph Michel und Jacques Etienne Montgolfier beobachteten, dass heiße Luft Dinge nach oben trägt und bauten auf Grundlage dieser Erkenntnis einen Ballon.
Schlau.
Ein hierbei lustiges Detail am Rande, die beiden hatten die Physik dahinter selbst gar nicht verstanden, sondern glaubten, im Rauch steckte ein besonderes, leichtes Gas. Und genau deshalb verbrannten sie extra feuchtes Stroh und alte Wolle, um möglichst viel Qualm zu erzeugen.
Super.
Also sie haben quasi so aus Versehen richtig gehandelt. Ja, aber falsches Verständnis, richtige Umsetzung, denn heiße Luft ist nun mal leichter als kalte.
Ist bestimmt nicht nur einmal in der Geschichte passiert.
Ja, einfach so
einfach
bei Accident irgendwas richtig gemacht. Im Juni 1783 ließen sie in ihrer Heimatstadt Annonay öffentlich einen unbemannten Ballon steigen. Ganz Frankreich drehte in der Folge durch.
Glaube ich.
Und dann hat man quasi, also sie haben einen Ballon steigen lassen, aber da war noch nichts Lebendes drin. Ne?
Ja,
und was
ja,
ist
ja
dann die nächste Stufe?
Da jemanden reinsetzen.
Ganz genau. Kommen wir zur nächsten Stufe. Weitaus interessanter. Ballonfahrten mit Lebewesen an Bord.
Oh oh.
3 Monate später, im September 1783, befinden wir uns vor dem Schloss von Versailles. Vor König Ludwig XVI. Höchstpersönlich und zehntausenden Zuschauern. An diesem Tag stiegen zum ersten Mal überhaupt Lebewesen in einem Ballon auf. Und damit, Max, zu deiner ersten Frage.
Ich
frage 1. Welches Passagiertrio war beim ersten Ballonflug mit Lebewesen im September 1783 an Bord? War es A, ein Hund, eine Katze und eine Taube? War es B, ein Schaf, eine Ente und ein Hahn? War es C, ein Schwein, eine Gans und ein Kaninchen? Oder war es D, 2 Hühner und ein junger Ziegenbock?
Könnte alles sein, ne?
Hä, kannst du dir nicht Ausschlussverfahren machen?
Also, A war Hund.
Katze, Taube.
Ja gut, die Taube könnte ja auch einfach rausfliegen, also...
Ich gebe dir einen Tipp, weil es wirklich sehr random ist. Sie hatten einen wissenschaftlichen Hintergedanken bei der Sache.
Okay. B war dann Schwein
Schaf,
dabei?
Schaf, Ente, Hahn.
Schaf, Ente, Hahn. Okay, was könnte das für ein wissenschaftlichen
Hintergedanken sein? C war Schwein, Gans, Kaninchen und D war 2 Hühner und junger Ziegenbock.
Was könnte das für ein wissenschaftlichen Hintergrund haben? Hey, ich überlege gerade, was das eine Tier vom anderen unterscheidet, außer dass ein paar davon fliegen können.
Nehme ich mit in deine Gedankenwelt, das würde mich sehr interessieren.
Die ist relativ, ich bin gerade eigentlich nur am Ausschließen. Nee, eigentlich bin ich gar nichts am Ausschließen.
Boah. Also ich lese dir noch einmal vor. Dann
ja, lese noch einmal vor. Ja, ja, dann habe ich auch eine Entscheidung.
A, Hund, Katze, Taube. B, Schaf, Ente, Hahn. C, Schwein, Gans, Kaninchen. D, 2 Hühner und Ziegenbock.
Ich nehme C.
Schwein, Gans, Kaninchen?
Ja.
Ist leider falsch.
Verdammt.
Es war Antwort B. Ein Schaf, eine Ente und ein Hahn.
Ja, das
und das war keine Laune, sondern erstaunlich logisches wissenschaftliches Denken.
Okay.
Man wusste schlicht nicht, ob Lebewesen die Höhe überleben. Das Schaf galt als körperlich einigermaßen menschenähnlich und war sozusagen der Testdummy.
Okay.
Der Hahn ist ein Vogel, der nicht in großen Höhen fliegt. Was passiert eigentlich mit dem da oben? Und die Ente war sozusagen die Kontrollgruppe, denn ihr macht die Höhe nachweislich nichts aus. Wenn also nach der Landung nur Schaf und Hahn Schäden gehabt hätten, die Ente aber nicht, hätte man gewusst, es liegt an der Höhe, nicht am Fluggerät.
Ja, okay, alles klar.
Das Ergebnis war dann, dass alle drei nach ein paar Minuten wohlbehalten landeten. Übrigens soll der König danach vorgeschlagen haben, für den ersten mit Menschen bemannten Flug verurteilte Verbrecher zu nehmen.
Schlau.
Es kam dann aber anders. Im November 1783 stiegen der Naturforscher Pilatre de Rocher und ein Mann namens François Laurent Marquis de Orlan über Paris auf und unternahmen damit den ersten freien bemannten Flug der Menschheitsgeschichte. Rund 25 Minuten
Respekt.
Quer über die Stadt. An dieser Stelle eine etwas bittere Fußnote.
Oh.
Derselbe Pilatre de Rocher stürzte kaum 2 Jahre später bei einem weiteren Ballonflug tödlich ab. Der erste Mensch, der fliegen konnte, wurde somit auch eines der ersten Todesopfer der Luftfahrt.
Icarus.
Ja, so ähnlich.
Ja, ne? Ja gut, gehört halt leider dazu. Also bei solchen Erfindungsgeschichten, vor allem früher, da wurde ja auch nicht erstmal ein Team engagiert, was für deine Sicherheit sorgt, sondern einfach reingesetzt.
Mhm.
Ja, es ist, glaube ich, wenn wir noch über ein paar Erfindungen sprechen in Zukunft, wird es uns noch öfter unter die Finger kommen, dass die Erfinder meistens oder ein Teil des Erfinderteams vielleicht nicht überlebt hat.
Genau, wird uns allein in dieser Folge noch ein paar Mal begegnen.
Mhm. Ja, Flug ist halt auch so ein Ding, ne? Also einmal oben.
Ja. Runter kommen sie alle.
Runter kommen sie alle, ja.
Das ist ein Spruch, den habe ich gehört von jemandem, der am Frankfurter Flughafen Flugzeuge checkt.
Meistens von solchen Leuten, die du
irgendwie in der... runter kommen sie alle.
Richtig, genau. Und dann... ne? Steig mal in den Flieger ein, mein Freund.
Ja. Max, wir haben jetzt eben den ersten Flug der Menschheit sozusagen begleitet. Und
der
hat mit dem Ballon stattgefunden. Aber... der Ballon war in gewisser Art und Weise eine Sackgasse.
Ja,
denn
langsam.
Was ist der Nachteil vom Ballon?
Er ist brutal langsam.
Steuern.
Ja, stimmt. Du hast ja kein Steuerrad oder irgendwas.
Ja, er kann ja eigentlich nur
dann,
steigen und sinken.
Ja, ne? Und dann.
Wohin er fliegt,
probieren
entscheidet
wir mal,
der
ne?
Wind.
Stimmt. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Der eigentliche Menschheitstraum, das gesteuerte Fliegen wie ein Vogel, war damit kein Stück gelöst. Dafür brauchte es einen komplett anderen Ansatz und ein Jahrhundert voller Männer, die dafür buchstäblich ihr Leben riskierten.
Oh, jetzt geht's los.
Der erste, der das Problem wissenschaftlich zerlegte, war ein englischer Landadeliger namens George Cayley. Und der ist meiner Meinung nach einer der am meisten unterschätzten Menschen im gesamten Kosmos der Luftfahrtsgeschichte. Schon um 1799, also nur 16 Jahre nach den Montgolfiers, hatte Cayley die entscheidende Idee. Vergiss das Vogelimitieren mit schlagenden Flügeln, sondern trenne die Probleme. Ein starrer Flügel erzeugt den Auftrieb und der Vortrieb kommt separat von etwas anderem. Und das ist bis heute das Grundprinzip jedes einzelnen Flugzeugs, das es da draußen gibt. Also die Tragflächen sorgen für den Auftrieb, der wiederum durch den Vortrieb kommt. Ja.
Interessant, ja.
Cayley baute über Jahrzehnte Gleiter und 1853 ließ er, inzwischen fast 80 Jahre alt, einen bemannten Gleiter über ein Tal fliegen. Der Überlieferung nach saß sein Kutscher drin, der danach gekündigt haben soll, mit den Worten, ich wurde zum Fahren eingestellt, nicht zum Fliegen. Finde ich einen coolen Spruch.
Ja.
Diese Anekdote... wurde erst Jahrzehnte später erzählt und ist nicht gesichert, aber der Gleitflug selbst gilt natürlich als historisch. Ich dachte, dieses Zitat nehme ich mal.
Ja, das ist auf jeden Fall cool.
Der nächste große Name ist dann ein Deutscher namens Otto Lilienthal. Ein Ingenieur aus Berlin, der in den 1890ern etwas tat, das vor ihm niemand derart konsequent gemacht hatte. Er flog systematisch. Er machte rund 2000 Flüge. die kurzen Sprünge vom eigens aufgeschütteten Fliegeberg in Berlin-Lichterfelde, die Weitflüge von teils über 200 Metern an den Rhinower Bergen bei Stölln. Beides kann man auch heute noch besuchen. Und dieser, das ist jetzt ein Aufruf zum Googlen, den Fliegeberg, der ist eigens aufgeschüttet. Da ist dann noch so ein Metallding oben drauf, habe ich mir alles angeguckt. Okay. Sehr interessant, wenn man drüber nachdenkt, dass da der Typ immer runtergegeben
ist. Der ist in Berlin, oder wie?
Ja, Berlin-Lichterfelde.
Konnte damals also besser fliegen als heute von Berlin.
Und Lilienthal hatte einen unschätzbaren Vorteil gegenüber allen Träumern vor ihm. Denn es gab jetzt eine Technik namens Fotografie. Die Bilder vom fliegenden Menschen gingen um die Welt und bewiesen, es geht wirklich. Gesteuert hat Lilienthal übrigens noch ziemlich rustikal durch das Verlagern des eigenen Körpergewichts. Ähnlich wie beim Drachenfliegen heute. Und genau das wurde ihm leider zum Verhängnis.
Scheiße. Kennst du die Dinger im Freizeitpark? Wo man, wo quasi so im Kreis fliegen und dann bist du auch in so einem Flugzeug drin und kannst mit deinem eigenen Körpergewicht quasi dich zum Rotieren bringen. Na, sowas ist wahrscheinlich das gleiche wie damals. Na, da bist du ja auch du natürlich hast du nichts, was dich rotiert und da hast du die Luft unter dir, aber das ist ja auch so, mit deinem Körpergewicht gehst du nach links oder nach rechts und dann kannst du anfangen, dich in eine Richtung zu rotieren.
Ja, und genauso hat er das auch gemacht. Der hat noch gar nicht an Steuerung oder Motor oder sonst was gedacht. Der hat einfach versucht, bessere Gleiter zu bauen und mit denen dann halt sein Glück zu versuchen. Aber im August 1896 riss eine Böe seinen Gleiter in einen Sturzflug. Lilienthal stürzte aus etwa 15 Metern ab und starb am Tag darauf an seinen Verletzungen. Seine angeblich letzten Worte, und es sind mit die coolsten, die ich je gehört habe: Opfer müssen gebracht werden. Punkt.
Punkt. Oha.
Stehen heute auf seinem Grabstein.
Alter, Mike dropped.
Opfer müssen gebracht werden. Boah. Punkt.
Ja. Krasser Typ. Krasser Typ.
Ob er sie wirklich gesagt hat, ist nicht 100% safe. Aber sein Tod hatte eine konkrete Folge. Aber zu den Worten, die stehen auf seinem Grabstein.
Ja, also dann muss er sie gesagt haben. Und es ist auch einfach cool, wenn man das gesagt
cool.
hat.
Wir glauben es jetzt einfach
beim Abgang.
Ja, und Folge seines Todes ging um die Welt, ne, in Zeitungen und so weiter. In Ohio lasen zwei wissbegierige Fahrradmechaniker die Todesmeldung in der Zeitung und beschlossen einige Zeit später, sich ab sofort ernsthaft mit dem Fliegen zu beschäftigen. Max, womit wir wieder bei unserem Intro wären. Wilbur und Orville Wright. Besser bekannt als die Gebrüder Wright. Und bevor ich dir erzähle, W-R-I-G-H-T, Wright, genau. Bevor ich dir erzähle, wie die beiden dem Traum ein riesengroßes Stückchen näher kommen konnten, direkt eine zweite Frage. Okay. Um das Jahr 1900 herum versuchten sich weltweit mehrere Teams am Motorflug, teils mit deutlich mehr Geld und deutlich mehr Prestige. Warum konnten aber ausgerechnet zwei Fahrradhändler dieses Rennen um den ersten motorisierten Flug gewinnen? Lieber Max, Frage 2. Was war die entscheidende Innovation, mit der die Wright-Brüder den neuartigen Motorflug erfolgreich absolvieren konnten? A. Sie hatten den mit Abstand stärksten und leichtesten Motor ihrer Zeit. B. Sie entwickelten ein System, um das Flugzeug um alle drei Achsen zu steuern. C. Sie bauten als erster ein Flugzeug größtenteils aus Leichtmetall statt aus Holz und Stoff. Oder D. Sie starteten als erste von einer Beschleunigungsschiene statt von einem Hügel.
Also A würde ich mal komplett ausschließen aufgrund des Geldes. Das haben die anderen gehabt. Jetzt ist die Frage, was passt am besten zu einem Fahrradtechniker? Ich würde C nehmen, weil das am besten zum Fahrradtechniker passt, mit Leichtmetall anstatt Holz und Stoff.
Leider falsch.
Ah!
Es ist Antwort B, die Steuerung. Und das ist der Kern der ganzen Geschichte. Die Konkurrenz dachte größtenteils nach dem Motto, wir brauchen vor allem Power, dann fliegt das Ding schon irgendwie. Die Wrights dachten aber auf Grundlage ihres Berufes wie Fahrradbauer. Und auch ein Fahrrad ist von Natur aus instabil. Man muss es permanent ausbalancieren. Genauso, sagten sie, verhält es sich auch mit einem Flugzeug. Die eigentliche Aufgabe ist nicht abzuheben, sondern oben die Kontrolle zu behalten. Also entwickelten sie als erste ein System, das alle drei Bewegungsrichtungen beherrschte. Nicken, Gieren und ihr Geniestreich, das Rollen um die Längsachse. Indem sie die Flügelenden gegenläufig verdrehten. Okay?
Ja, ich verstehe.
Dazu waren sie kompromisslose Wissenschaftler. Als ihre Gleiter weniger Auftrieb lieferten als berechnet, bauten sie kurzerhand einen eigenen Windkanal und vermaßen hunderte Flügelprofile neu und fanden dabei Fehler in verschiedensten Tabellen. Eine weitere unterschätzte Leistung neben der Steuerung waren ebenso die Propeller, die sie als rotierende Tragflügel völlig neu durchgerechnet haben. Der Motor war hierbei definitiv nicht ihr Kernproblem. Aber weil kein Hersteller einen ausreichend leichten liefern konnte, baute ihr Werkstattmechaniker einfach selbst einen. Dieser Motor hatte satte 12 PS.
Boah. Ich weiß gar nicht, was haben heutzutage?
Boah, keine Ahnung. Also was hat denn so ein Jumbo-Jet?
Muss ja übelst viel haben. Das Ding wiegt ja alleine ohne Insassen schon.
Ich sag jetzt einfach mal 15.000 PS.
Ja, würde ich jetzt auch so irgendwie, keine Ahnung, so eine richtig krasse Zahl. Ich weiß auch gar nicht, ob das als PS angegeben ist bei Flugzeugen. Aber das kann ja mal jemand uns in den Kommentaren aufklären, wenn er das möchte. Vielleicht haben wir ja einen Pilot.
Klärt uns bitte auf.
Der uns hier zuhört oder irgendwas in die Richtung oder irgendjemand, der am Flughafen arbeitet oder irgendwas, der Bescheid weiß, wie viel PS so ein Passagierflugzeug hat. Weil das würde mich wirklich mal interessieren.
Wir könnten es auch googeln.
Wir können es auch googeln, aber ja, langweilig.
Wir wollen, dass ihr kommentiert, Leute.
Genau,
Leute, wenn ihr mehr kommentiert, dann
ist für alle gut.
Geht der Max in den Heißluftballon.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, ohne dass ich ja oder nein sage.
Und so stehen wir am 17. Dezember 1903 am Strand von Kitty Hawk bei eisigem Gegenwind. 5 Zeugen sind da, darunter ein improvisierter Kameramann John Daniels von der Rettungsstation. 10.35 Uhr. Orville fliegt die berühmten 37 Meter. Danach geht es herrlich unglamourös weiter, wie wir ja schon gehört haben. Und ja, sie haben 4 Flüge gemacht. Dann ist was Blödes passiert. Und zwar erfasste eine Böe die am Boden stehende Maschine und überschlug sie.
Aber ohne dass sie geflogen, also ohne dass sie
geflogen ist. Und ausgerechnet Daniels, also der Fotograf, verhedderte sich dabei im Flieger und kam mit Prellungen davon. Er soll später gescherzt haben, er habe den ersten Flugzeugunfall der Geschichte überlebt. Der sogenannte Flyer oder Wright Flyer flog danach nie wieder. Also der hat diese 4 Flüge gemacht und sonst gar nichts.
Ja. Aber dass der jetzt sich jetzt da hinstellen muss und in einem Flugunglück, Teil eines Flugunglücks war, weiß ich jetzt nicht.
Ja, war wahrscheinlich einfach ein Joke.
Ja, genau. Aber ja.
Aber Max, jetzt, was würdest du denn jetzt erwarten? Wir haben jetzt den ersten Flug. Was würdest du denn jetzt erwarten, was passiert?
Ich würde eigentlich erwarten, dass die Gebrüder Wright jetzt richtig voller Tatendrang sind und an diesem Objekt weiterarbeiten, bis es besser wird.
Das ist auch richtig, aber ich meinte eher so mit der Weltöffentlichkeit.
Ach so, es kommt jetzt natürlich drauf an, was da nach außen gebracht wurde, ob die eher dieses Scheitern im Vordergrund stand, was die Medien ja auch gerne immer in den Vordergrund stellen, oder ob das 4-mal Fliegen jetzt im Vordergrund stand.
Sie sind ja nicht gescheitert. Also sie haben nach den damaligen Kriterien den ersten Flug hingelegt.
Dann wahrscheinlich Aufruhr.
Also sie selbst haben erst den 4. Flug als richtigen Flug empfunden, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Fuß aus dem Kopf, aber ich sage jetzt einfach mal, über 600 Fuß ist dann so, wo man wirklich sagen kann, wir sind geflogen und nicht nur gehopst.
Ja, dann denke ich, dass der Rest der Welt gesagt hat, wir wollen wissen, wie das Ganze funktioniert hat.
Genau das habe ich auch erwartet, aber es lief so ab. Die Brüder telegrafierten ihrem Vater den Erfolg und die Presse interessierte sich komischerweise kaum dafür. Kein Weltruhm, kaum Schlagzeilen. Also es gab ein paar, aber jetzt nichts, was so um die Welt ging, wie man es erwarten würde. Ne? Die Wrights tüftelten in der Folge jahrelang halb im Verborgenen weiter und erst als Wilbur 1908 in Frankreich öffentlich vorflog, und dabei elegant Kurven und Achten ziehen konnte, kippte die Welt aus den Latschen. Also es hat nochmal 5 weitere Jahre gedauert, 5 Jahre Verbesserung und so weiter.
Okay, es war also nicht spektakulär genug, damit die Welt sagt,
Ja, ich jetzt, weiß es nicht, ob es nicht spektakulär genug war. Auf jeden Fall kann ja auch sein, dass es vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Oder was ich auch gelesen habe, dass sie das Ganze so ein bisschen selbst low-key gehalten haben, weil vielleicht waren sie selber noch nicht so weit, dass sie so groß werden wollten. Aber es gab ein paar Zeitungsartikel und man hätte davon ausgehen können, dass es weltweit berühmt
wird. Das ist ja eigentlich schon,
aber irgendwie wurde es das nicht.
Das ist ja eigentlich schon ein monumentales Ereignis der Menschheitsgeschichte.
Extrem. Also wie gesagt, hat mich auch überrascht. Aber Max, hab's vorhin in unserem Prolog zu der Folge, habe ich es schon mal angesprochen. Die Frage, wer flog wirklich zuerst, ist bis heute in gewissen Kreisen umstritten.
Okay.
Kurz gesagt, es gibt konkurrierende Ansprüche, denn in Brasilien gilt zum Beispiel Alberto Santos Dumont als Erster, weil er 1906, also 2 Jahre davor, bevor es öffentlich bekannt wurde, in Paris den ersten öffentlichen Motorflug Europas absolvierte. Ohne Schiene und ohne Gegenwind. Der großteilige Forschungskonsens sieht trotzdem die Wrights vorne. Begründung: erster anhaltender gesteuerter Motorflug im Jahre 1903. Okay.
Also der Unterschied ist, dass er wieder auf dem Boden landen konnte oder beziehungsweise auch stoppen konnte oder wie?
Ja, sie sind ja im vierten Versuch da dann 260 Meter weit gekommen und das war mit einem Motorflieger und das war ein gesteuerter Motorflieger. Also nach der Definition des größteiligen Forschungskonsens war das der erste Flug, aber die Brasilianer sagen halt, nee, das war unser Santos Dumont.
Hat er grundlegend was anderes gemacht?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht so genau recherchiert. Okay. Ich habe nur von dieser Kritik mitbekommen.
Ja gut, gab es wahrscheinlich früher eine Erfindung, eigenes Thema, gab es wahrscheinlich öfter.
Genau. Also sauber formuliert ist es auch nach meinem Verständnis eben genau das. Und nicht einfach die ersten fliegenden Menschen, weil das waren ja die im Ballon.
Genau, aber es ist ja nur hoch und runter und dann mal schauen, was passiert.
Ganz genau. Und so war das auch für mich, so nach meiner Logik und Definition, waren
ja,
die Wrights
die
Ersten.
Sagen.
Vorher
ja.
gab es nichts Dokumentiertes. Ja. So. 1903 fliegt der Mensch also motorisiert und zwar 37 Meter weit und im vierten Versuch 260 Meter weit. Wie kommen wir von da in nur wenigen Jahrzehnten zu Maschinen, die den Atlantik im Eiltempo überqueren?
Zeppeline.
Die unbequeme Antwort, Max.
Krieg.
Krieg. Durch den größten
immer,
Krieg.
Immer Krieg.
Den die Welt bis dahin gesehen hatte.
Ja, leider ist Krieg immer ein Auslöser für technischen Fortschritt. Leider.
Ja, ist aber auch logisch, ne, wenn es um...
Natürlich.
Ums Überleben geht, dann hasselt man mehr, denkt mehr an Innovationen.
Aber es ist halt schade, dass es immer sowas braucht.
Ja, natürlich ist das schade. Aber ich meine, es ist gut, das zu wissen.
Ja.
Und lieber entwickelt man sich ein bisschen langsamer, ne? Im Krieg kann man verzichten, aber jetzt mit den Drohnen ist es doch wieder genauso.
Genau.
Und Drohnen gehört ja auch eigentlich zu dieser Geschichte, die habe ich natürlich nicht aufgenommen, aber gehört auch zu dieser Geschichte.
Ganz weit gesehen ist das der Anfang der Drohnen, genau.
Ja. Aber als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist das Flugzeug gerade mal 11 Jahre alt. Ein klappriges Konstrukt aus Holz, Stoff und Spanndraht. Die Generäle sehen darin zunächst nur ein besseres Fernglas, Aufklärung über die Front schauen, Artillerie einweisen. Zur Größeneinordnung, die deutsche Fliegertruppe zog 1914 mit rund 300 Flugzeugen in den Krieg. Aber genau diese Aufklärer wurden so schnell, so wichtig, dass beide Seiten sie vom Himmel holen wollten. Nur wie?
Idee? Die vom Himmel, Flugabwehrgeschütz gab es ja noch nicht.
Ich mach's kurz, einfach ballern.
Okay, ja gut.
Aber man hatte ja noch nicht, es war sozusagen die Erfindung des Luftkampfs, ne? Und aus diesem Grund waren auch die ersten Luftkämpfe irgendwie pure Improvisation. Also Piloten schossen mit Pistolen und Karabinern aus dem Flugzeug aufeinander.
Und ach so, aus dem Flugzeug, ich habe fast verstanden. Nee, ich habe fast verstanden, wie man die abgewehrt hat vom Boden. Ach so.
Weil die wollten ja auch im Himmel aufeinander ballern.
Das ist ja richtig doof.
Und das Maschinengewehr gab es ja auch schon.
Ja.
Aber da gab es ein Problem.
Wie umständlich.
Da gab es ein Problem. Maschinengewehre sollte im Optimalfall nach vorne feuern. Dann muss der Pilot, fliegt halt dahin, wo er hinfeuern will. Aber da dreht sich ja der eigene Propeller.
Invertierte Steuerung.
Aber Max, ich weiß nicht, ob du das gerade aufgefasst hast. Yeah. Der eigene Propeller dreht sich vorne und da
natürlich
willst du ja mit dem Maschinengewehr
durchschießen.
Ja.
Und ja, es kann nach hinten losgehen auf jeden Fall.
Die erste Lösung war herrlich absurd. Der französische Pilot Roland Garros, ja, das ist der, nach dem das Tennisstadion und ich glaube sogar ein Tennis-Cup benannt ist. Roland Garros.
Ich als Nicht-Tennis-Interessierter kenne den nicht.
Der schraubte Anfang 1915 einfach Stahlplatten an seine Propeller und schoss durch den eigenen Propeller in der Hoffnung, dass die Treffer abprallen.
Natürlich. Direkt in seinen Kopf.
Diese Taktik hat ein paar Wochen tatsächlich funktioniert. Ja, aber dann musste Garros hinter den deutschen Linien notlanden. Die Deutschen nahmen seine Maschine auseinander und der Flugzeugbauer Antoni Fokker lieferte kurz darauf die elegante Version mit dem sogenannten Unterbrechergetriebe. Dass das MG dann blockiert, wenn ein Propellerblatt vor dem Lauf steht. Das hast du bestimmt schon mal gehört, gesehen, oder?
Ja. Auf jeden Fall. War der Rote Baron da auch um die Zeit? War das Erste Weltkrieg?
Da bist du auf einer heißen Spur. Komm gleich.
Ah, okay.
Damit,
Matthias Schweighöfer.
Damit war eine neue Gattung geboren, das Jagdflugzeug. Und mit ihr eine neue Heldenfigur, welche wir als das Fliegerass kennen. Bei den Franzosen und Briten galt man ab 5 bestätigten Abschüssen als Ass. In Deutschland gab es den Begriff zu dieser Zeit offiziell noch nicht. Ab 8 Schüssen bzw. später ab 16 galt man als Kanone. Oder da gab es noch einen anderen Ausdruck, aber der hat mich derart verwirrt. Also ich habe das nicht, weil ich habe da nachgegoogelt, recherchiert und da mal so eine Definition gefunden. Es gab was, aber ich habe es nicht gecheckt und darum habe ich es rausgelassen.
Dann.
Aber die Deutschen haben sie im Ursprung Kanone genannt und Fliegerass war dann auf der anderen Seite. Aber über die Dauer, ich finde Fliegerass ist besser als Kanone.
Ja, Kanone.
Das klingt schon cooler.
Da haben wir wieder Deutsche erfunden. Du Kanone, du.
Ja, und dann muss man natürlich verstehen, warum diese Männer so gefeiert wurden. Am Boden tobte im Ersten Weltkrieg ein anonymes Massensterben. Da haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal hier und da tangiert. Der Einzelne zählte in diesem Gemetzel eigentlich gar nichts mehr. Aber da oben, in den Weiten der Lüfte, gab es plötzlich wieder Namen, Gesichter und vermeintlich ehrenhafte Zweikämpfe. Und das ist ein Geschenk für jede Propagandaabteilung.
Oh,
und
ja.
Einer von diesen Helden, Max, der wurde weltberühmt. Der erfolgreichste Jagdflieger des ganzen Krieges. 80 bestätigte Luftsiege. Bekannt bis heute unter dem Beinamen der Rote Baron.
Ist ein krasser Name, brauchen wir es halt drüber unterhalten. Also wenn ich einen Beiname hätte, der Rote Baron heißt, dann
der Rote Baron, also das Rot, kommt übrigens, weil er einen knallroten Anstrich an seiner Maschine hatte. Und damit,
das war das Blut seiner Gegner.
Und damit kommen wir zu deiner dritten Frage, Max.
Oh Gott.
Wie ist der Rote Baron?
Nicht Matthias Schweighöfer, der den gespielt hat. Der hat ihn nur gespielt.
Matthias Schweighöfer ist bei den Antwortmöglichkeiten nicht dabei.
Schade.
Also Max, ist es A, Oswald Boelcke?
Ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Ist es B, Max Immelmann? Ist es D, Manfred von Richthofen? Oder ist es D, Werner Voss?
Also von Richthofen, das hier Call of Duty. B war Max Immelmann. Da würde ich, also Max ist ein cooler Name, aber da würde ich jetzt auch mal sagen, dass du da vielleicht das P weggemacht hast. Und alles. Ich weiß es aber nicht, ich habe keine Ahnung. Oder könnte ja auch Himmelmann sein, das wäre auch ein cooles Ding. Aber A, sag mir A nochmal.
Also ich lese dir alle nochmal vor, weil ich zwischendurch gelacht habe. A war Oswald Boelcke, B war Max Immelmann, C war Manfred von Richthofen und D war Werner Voss. Kennst du einen Namen davon?
Von Richthofen kenne ich nur von Call of Duty, deswegen würde ich das mal ausschließen, denken, dass du das hier irgendwie ein bisschen dir ausgedacht hast.
Von welchem Call of Duty?
Von jedem, also der von Black Ops, von den Zombies. Da hieß einer Richthofen. Okay, dann wusstest du das nicht. Okay. Nein, dann könnte auch. Richthofen ist halt auch ein cooler Name.
Also ich bin ehrlich, um die Frage zusammenstellen, habe ich einfach Flieger Erster Weltkrieg angegeben.
Scheiße, okay. Aber ich glaube, es ist A.
Oswald Boelcke?
Ja. Irgendwie passt das, keine Ahnung. Falsch. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Antwort C, Manfred von Richthofen.
Wirklich von Richthofen?
Mit vollem Namen Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, geboren 1892 bei Breslau. Und Baron ist kein Spitzname, sondern tatsächlich sein Adelsname.
Ach, er war wirklich ein Baron?
Mhm. Und dann wurde mit Rot eigentlich nur noch das Der hinzugefügt.
Ja, lange.
Aber ist trotzdem ziemlich cool, muss man sagen.
Ja, brutal. Dann heißt er quasi, wie was ist denn der Vorname nochmal?
Manfred.
Manfred, roter Baron von Richthofen.
Ganz genau. Und das ist schon cool.
Ja, schon
cool. Muss man sagen.
Ja. Also trotzdem hätte ich nicht gerne seinen Job gehabt. Weil auch wenn er 80 abgeschossen hat, ich will mir gar nicht vorstellen, wie knapp das oftmals war. Mhm. Aber den hat er sich auf jeden Fall verdient, den Namen.
Ja, und da sagst du eigentlich auch schon ganz cool, weil Fliegen war ja neu. Wie kommt man überhaupt zum Fliegen? Und deshalb ist auch der Weg von Richthofen ziemlich spannend, wie er da denn überhaupt dahin kam.
Kann mir vorstellen, ja.
Denn er war ursprünglich Kavallerist. Und Kavallerie, also Pferde, waren im Stellungskrieg mit Schützengräben und Maschinengewehren ziemlich nutzlos geworden. Man könnte sagen, er langweilte sich also schlichtweg und meldete sich schließlich zur Fliegertruppe. Am 21. April 1918 wurde Richthofen selbst abgeschossen. Mit 25 Jahren. Wer ihn traf, ist bis heute umstritten. Vielleicht ein kanadischer Pilot oder auch australische MG-Schützen am Boden. Die Forschung tendiert inzwischen zum Bodenfeuer. Und die anderen drei, die ich in der Frage hatte, sind auch keine erfundenen Namen, sondern ebenfalls berühmte Fliegerasse. Oswald Boelcke, 40 Luftsiege, Max Immelmann, der Adler von Lille, war schon 1915 und 16 der erste deutsche Fliegerstar und Werner Voss mit 48 Abschüssen starb mit gerade mal 20 Jahren.
Die waren bestimmt so richtige Bravo Frontcover-Stars damals.
Was ist Voss zum Frühstück?
Ja, genau. Wenn es damals schon Social Media gegeben hätte, Alter.
Nägel mit Benzin.
Ja.
Ja, aber Max, das haben wir jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber man muss natürlich mit Nachdruck an der Stelle dazu sagen, die Erzählung von Rittern der Lüfte und bla bla bla, ehrenvolle Duelle, ist natürlich jetzt später cool und lustig.
Natürlich, natürlich.
Aber ist Propaganda und ist auch ein bisschen unser etwas nachlässiges Gefühl der Wichtigkeit dieser Sache. Die Realität war nämlich industrielles Massensterben in der Luft. Neue Piloten überlebten in der schlimmen Phase oft nur wenige Wochen. Und eine Zahl, weil das ist ja das ursprüngliche Thema, die den Brandbeschleunigerstatus des Krieges für die Luftfahrt belegt, ist folgende. Aus den rund 300 deutschen Flugzeugen, also die ich vorhin benannt habe, von 1914 bis 1918, wurden bis 1918 etwa 5000. Ist krass, oder?
Von 300 auf 5000.
Ganz genau. Durch den Krieg. Weltweit wurden während des Krieges Schätzungen zufolge über 200.000 Maschinen gebaut. Motoren, Aerodynamik, Fertigung. Alles machte in 4 Jahren Sprünge, die im Frieden Jahrzehnte gedauert hätten. Und das ist letztlich eine zynische Wahrheit. Der Krieg hat das Fliegen auf eine Art erwachsen gemacht. Ja. Krieg als
es ist halt Level so ein Faden, der sich halt durch die ganze Menschheit zieht. Es ist halt einfach auch eine Notsituation, wo man halt auch mal schneller was braucht.
Genau. Und jetzt habe ich es ja gerade erzählt, es gab viel mehr Flugzeuge und Maschinen und auch mehr Know-how auf der ganzen Welt. Aber ja, dann war der Krieg vorbei. Und dann hatte man die Situation, nach 1918 stand die Welt dann plötzlich voller überzähliger Flugzeuge und arbeitsloser Piloten. Und daraus entstanden die ersten Schritte der zivilen Luftfahrt. Kunstflugshows, Postflüge und die ersten Liniengesellschaften. Fun Fact, die allererste Fluggesellschaft der Welt flog noch gar nicht mit Flugzeugen. Es war die deutsche DELAG, also nicht DLAG, sondern DELAG. Mhm. Also sehr ähnlich.
Sehr ähnlich.
Gegründet 1909, flog stattdessen mit Zeppelinen. Und jetzt muss ich.
Das ist
dir
sowieso
denken,
so eine Erfindung.
Wo
ey,
also waren eigentlich die Zeppeline in dieser
die
Geschichte?
Die Zeppeline ist wirklich, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hatte.
Ja, das hat, also kommt gleich noch was dazu. Ich will nur sagen, die Zeppeline kommen hier in dieser Folge jetzt ein bisschen kürzer weg, weil die es ist ein Haufen Zeug zu erzählen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich was weglasse, dann die Zeppeline, weil erstens.
Kann man vielleicht sogar eine Folge selber alleine nur mit Zeppeline machen, ne?
Ja, aber irgendwie habe ich gedacht, dass, also ich reise es jetzt gleich an, aber ich habe gedacht, irgendwie, wir sind bei Flugzeug und wie das funktioniert.
Ja, macht auch mehr Sinn, ja.
Und weil die pompösen Luftschiffe in unserer Folge bisher gar nicht vorkamen, kurz zur Einordnung, Max. Die Zeppeline waren keine skurrile Sackgasse der Luftfahrt, sondern für ein paar Jahrzehnte die ernsthafte Konkurrenz zum Flugzeug.
Das ist so krass.
Während die Wright-Brüder um Meter kämpften, hatten Zeppeline längst das, was Flugzeuge erst Jahrzehnte später konnten. Reichweite, ja, Nutzlast und Komfort.
Ein Funken und ciao.
Ja, und ich habe mir mal eine Doku angeguckt über die Hindenburg, meine ich war das. Mhm. Und das ist jetzt kein Scheiß, die durften in dem Ding rauchen.
Ja, ich weiß. Indiana Jones, auch wieder Film-Knowledge, aber da saugen sie alle rauchend im Zeppelin. Und
das ist schon verrückt.
Früher durfte man überall rauchen, das ist sowieso ein Konsens. Wenn man nicht rauchen durfte irgendwo, mein Vater erzählt mir, dass die an der Gasleitung bei an der Bauarbeiten einfach geraucht haben, weil unten, wenn du unten bist, Gas zieht ja nach oben, unten macht es nichts aus, aber das ist halt ein brutal schmaler Grat.
Ja.
Einfach ein bisschen weiter oben und dann so, da unten kann ich rauchen.
Oh, da passiert nichts.
Also das Sicherheitsbewusstsein des Menschen hat sich seit den 90ern, sage ich jetzt mal, erst so richtig entwickelt, habe ich das Gefühl.
Ja, in Stromberg, also jetzt zum Rauchen, in Stromberg wird ja auch noch geraucht, ne? In den ersten Folgen.
Ja, genau, und das ist so Anfang 2000er gewesen. Nee, aber so dieses Sicherheitsgefühl auch, das irgendwie haben wir das erst später entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, mittlerweile ist es auch teilweise zu übertrieben.
Safe, hundertprozentig. Also man muss es auch nicht alles, aber man hätte sich, glaube ich, von Anfang an denken können, dass im Zeppelin das Rauchen jetzt nicht von Vorteil ist für die Langlebigkeit aller Insassen und auch des Zeppelins an sich. Also.
Ich gebe dir vollkommen recht. Und wir bleiben jetzt beim Zeppelin. Wir haben jetzt gerade gehört, dass er dem Flugzeug eine gewisse Zeit fast den Rang abgelaufen hätte. Mhm. Bis zum Kriegsausbruch 1914 hatte die DELAG nach eigenen Angaben rund 34.000 Passagiere befördert. Schon eine beeindruckende Zahl.
Jo.
Im Ersten Weltkrieg wurden dann aus Luftschiffen Bomber. Die Angriffe auf London und Paris gehören zu den ersten Luftangriffen auf Städte überhaupt. Militärisch brachte das aber herzlichst wenig. Zeppeline waren riesig, langsam und mit Wasserstoff gefüllt. Also für Jagdflugzeuge ein dankbares Ziel. Ihre wirklich große Zeit kam eher danach. 1929 umrundete das Luftschiff Graf Zeppelin die Erde und ab 1931 flog es planmäßig zwischen Deutschland und Südamerika. Der erste regelmäßige Passagierverkehr über den Atlantik überhaupt, Jahre bevor Flugzeuge das konnten. Das Ende kennst du aber bestimmt.
Feuer.
1937 ging die Hindenburg bei der Landung in Lakehurst in Flammen auf. Und 36 Menschen starben auf tragischste Art und Weise. Und weil wir es genau nehmen, die Katastrophe hat die Ära natürlich nicht allein beendet. Luftschiffe waren schon vorher unrentabel, wetteranfällig und durch eine Serie schwerer Unglücke belastet.
Gott, oh Gott.
Und damit war die Hindenburg eher der Schlusspunkt als die Ursache, aber geht wahrscheinlich Hand in Hand. Ich hätte mich da, nachdem ich das gesehen hätte, wahrscheinlich auch nicht mehr reingesetzt.
Nee, ich weiß gar nicht, ob heutzutage überhaupt Zeppeline noch in irgendeiner Form genutzt werden. Also manchmal
also
vielleicht
Max,
in Amerika.
Qua meines Berufes bin ich doch öfter auf Messegeländen unterwegs.
Ah, erklär mich
und
auf.
Und einmal war ich beruflich am Messegelände am Bodensee irgendwo. Mhm. Und da am Bodensee fliegen tatsächlich noch Zeppeline. Also auch wirklich große Zeppeline. Und das habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir, wow,
da ist ein Zeppelin. Ja, kann auf jeden Fall, ich kenne das noch früher so aus dem Fernsehen und so, wurden die halt immer so als krasse Werbetafeln genutzt. Da war dann so Goodyear und dann ist das Ding da komplett drüber geflogen.
Und ja, das wird es mit Sicherheit noch geben.
Also, es ist für mich eine komplett sinnfreie Erfindung gewesen.
Ja, ich glaube, praktisch war es auch nicht wirklich. Man findet es irgendwie interessant, man findet es cool, man verbindet damit was Historisches.
Ja, das war einfach nur, um Leute zu imponieren, weil das Ding so riesig ist, glaube ich. Also, oder einzuschüchtern also, vielleicht.
Es war halt vom Flugzeug die erste Möglichkeit, also es war quasi die Verbesserung des Ballons, die aber noch nicht gut war, sagen wir es mal so. Zeppeline an sich sind aber, wie wir gerade schon gesagt haben, vielleicht mal was für eine eigene Folge, weil wir kommen jetzt wieder zurück.
Da kann man durch einiges erzählen, ja.
Zum Ende des Ersten Weltkriegs kommen wir jetzt wieder zurück und motorisierten Flugzeugen. Es folgt nämlich das Jahrzehnt vieler großer Rekorde. Und damit kommen wir zu den größten Heldengeschichten und Mythen dieser Folge. Die populäre Antwort auf die Frage, wer ist als erster per Flugzeug über den Atlantik geflogen?
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Lautet Charles Lindbergh. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, da ich mir recht sicher war, dass du den Namen nicht kennst. Liege ich da richtig?
Ja. Auch wenn er Ähnlichkeiten mit meinem hat.
Ja. Und jetzt zur Auflösung. Das stimmt nicht, obwohl es die populäre Antwort ist.
Okay.
Die ersten, die den Atlantik nonstop überflogen, und hier sehen wir das Stichwort nonstop, also es ist halt immer dieses, wie hat man es gemacht, waren die Briten John Alcock und Arthur Brown. Schon 1919, also 8 Jahre vor Lindbergh, in einem umgebauten Bomber von Neufundland nach Irland mit Landung kopfüber im Irischen Moor, aber lebend. Und selbst die waren nicht die allerersten über dem Atlantik. Einen Monat zuvor hatte das US-Flugboot NC-4 die Strecke bereits geschafft, nur eben mit Zwischenlandungen. Also wir sehen, einmal sind die Zwischenlandungen das Argument, dass das jetzt
also
nicht das erste
für
war.
Für mich persönlich wäre ohne Zwischenlandung das einzig Richtige.
Ja, also dann waren es Alcock und
Brown.
Brown, ganz genau. Ja. Was Lindbergh, also die populäre Antwort 1927 vollbrachte, war aber trotzdem gewaltig. Man muss es eben nur richtig benennen. Als erster allein nonstop und dazu auf der Prestigestrecke New York-Paris, um die es ein ausgesetztes Preisgeld von $25.000 gab. 33,5 Stunden im Alleinflug, mit dem Schlaf kämpfend, ohne Sicht aufs Meer navigierend. Und als seine Spirit of St. Louis, also seine Maschine, nachts in Paris landete, stürmten zehntausende Menschen das Flugfeld. Lindbergh wurde über Nacht für eine kurze Zeit der vielleicht berühmteste Mensch der Welt und sein Flug löste einen regelrechten Luftfahrtboom aus. Fliegen war jetzt nicht mehr Zirkus, sondern die Zukunft, an die jeder glaubte und glauben konnte. Und das fand ich auch interessant. Natürlich. Was man dazu sagen muss, Lindbergh ist später enorm durch starken Antisemitismus aufgefallen.
Oh.
Nur als kleine Randnotiz, dass man den jetzt nicht als absoluten Helden abspeichert, sondern der wurde sehr, 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 sehr krass antisemitisch.
Two-Face.
Ja. Ende der 1930er ist das Flugzeug also etabliert. Aber alle diese Maschinen haben noch eines gemeinsam. Den Propeller. Und der hat eine eingebaute Grenze. Hast du eine Ahnung, was für eine Grenze das ist?
Ich denke mal, irgendwann wird er an seine Umdrehungen, höchstmögliche Umdrehungen scheitern.
Ist richtig. Die Blattspitzen drehen sich irgendwann so schnell, also andersrum, die Blattspitzen drehen sich so schnell, dass sie schon bei etwa 700 km/h Fluggeschwindigkeit in den Überschallbereich kommen und der Propeller anfängt, nutzlos zu werden. Schallgeschwindigkeit mit einem Propellerflugzeug ist also unmöglich. Habe ich dazu gelernt bei der Recherche?
Ja, aber hätte ich jetzt
auch
nicht gewusst,
irgendwie denken können.
Aber ja, diese, also, ne, die sehen ja auch so fimmelig aus, diese Propeller. Das ist immer so, ich finde auch Propellerflugzeuge irgendwie, weiß ich nicht. Auch wenn Turbinen, ja, sind eigentlich nur weiterentwickelte Propeller, aber gibt mir trotzdem mehr Sicherheit als ein Propeller.
Ja, Also ich würde dir da zustimmen. Aber Max, wie die Menschheit die Schallmauer dann trotzdem durchbrach, das gibt's jetzt in deiner nächsten Frage. Und zwar war der Ausweg ein völlig neuer Antrieb. Natürlich kennen wir den. Jetantrieb oder Düsentrieb oder wie auch immer man es nennen will. Und die zündende Idee kam zeitgleich an zwei Orten, ohne dass die Beteiligten voneinander wussten. Dennoch ist Frage 4, welches Flugzeug absolvierte den ersten reinen Düsenflug der Geschichte? War es A, die deutsche Heinkel HE-178? War es B, die deutsche Messerschmitt ME-262? War es die britische Gloster E2839 oder die amerikanische Bell P59 Era Comet?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Also, aber du musst mir sagen, dass du zumindest mal ein, zwei Namen davon schon gehört hast.
Ja, und vielleicht. Also, Max,
da habe ich sogar schon mal einen Film und eine Serie gesehen, wo sowas ein bisschen.
Ich leider nicht, deswegen stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch. Aber ist ja gut für dich, Josh.
Ich habe gedacht, das ist was du weißt, weil es in der Serie, die wir auf jeden Fall beide geguckt haben, vorkommt.
Okay. Dann sag mir, mach einmal die Namen nochmal durch, dass ich es vielleicht nochmal verinnerlichen kann.
Also, die deutsche Heinkel HE-178, die deutsche Messerschmitt ME-262, die britische Gloster E-2839 oder die amerikanische Bell P-59 Era Comet.
Ich weiß es nicht, nee. War das Band of Brothers? Nee, oder?
Doch.
Scheiße, naja, ist zu lange her. Waren es die Amis oder die Deutschen?
Also, das kann ich leider nicht verraten.
Ja, echt? Ich sag D.
Die amerikanische Bell P59 Era Comet. Also, Max, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Weil auch rein logisch. Also, die Deutschen haben sehr viel Mist gebaut im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Aber, wenn die Deutschen eins hatten, dann war es Erfindergeist.
Ja, natürlich. Ich hätte jetzt aber trotzdem nicht gewusst, ob es A oder B ist. Deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Wenn es die Amis sind, dann bin ich, das ist nur eine Antwortmöglichkeit.
Es ist die Heinkel HE-178.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Datum ist Gänsehaut pur, wenn man so will. 27. August 1939, 5 Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hob in Rostock der Testpilot Erich Warsitz mit dem ersten Düsenflugzeug der Welt ab. Die Geschichte dahinter ist ein Lehrstück über parallele Erfindung. In England hatte der junge Offizier Frank Whittle das Strahltriebwerk schon 1930 patentiert und wurde von den Behörden jahrelang ignoriert. In Deutschland entwickelte der Physikstudent Hans von Ohain unabhängig davon dieselbe Idee und fand beim Flugzeugbauer Ernst Heinkel offene Türen. Ohain gewann das Rennen um den Erstflug. Und die schöne Pointe, das Reichsluftfahrtministerium zeigte an den Meilenstein zunächst ebenso erstaunlich wenig Interesse.
Okay.
Also England und die Deutschen hatten das schon ziemlich früh erfunden.
Ja.
Aber keiner hat so richtig gecheckt, dass das was
irgendwie werden könnte, irgendwie, ne? Genauso wie am Anfang der Fluggeschichte.
Ja, so ein bisschen.
Ja, ne? Wo auch jeder so gesagt, ja,
hier gibt es noch einen Funfact. Die beiden Erfinder, die das Strahltriebwerk die parallel erfunden haben, lernten sie nach dem Krieg persönlich kennen und wurden Freunde.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Das ist doch das Wichtigste aus so einer Situation.
Jetzt ist es aber so, zum Ende des Krieges gab es dann wirklich einen deutschen Versuch mit Strahltriebwerk im Krieg Fuß zu fassen. Mhm. Nämlich brachte Deutschland 1944 die Messerschmitt ME-262 an die Front. Und das war der erste einsatzfähige Düsenjäger. Also die deutsche Heinkel HE-178 war der Erstflug. Und dann die Messerschmitt ME-262 wurde tatsächlich, wenn auch wenig, im Krieg benutzt. Okay. Sie war rund 160 km/h schneller als alles, was die Alliierten hatten. Und hier müssen wir auch einen Mythos abräumen, nämlich die populäre Erzählung lautet, Hitler habe den Wunderjäger aus Sturheit als Bomber missbraucht und so die Rettung verspielt. Also das ist ja offensichtlich eine krasse Erfindung, weil heute sind Jets auch krasser als irgendwelche Propellerjäger. Aber die Forschung sieht das natürlich nüchterner, denn das Kernproblem waren die Triebwerke. Ohne hitzefeste Metalle hielten sie je nach Quelle nur 10 bis 25 Betriebsstunden. Und von rund 1400 gebauten Maschinen war deshalb nie mehr als ein Bruchteil gleichzeitig einsatzbereit. Die ME-262 war somit zwar ein Blick in die Zukunft, kriegsentscheidend, für Sieg oder Niederlage war sie aber nie wie
noch eine Beta-Phase.
Ja, genau, war so eine Art, ja, ein Pilotprojekt.
Ganz genau.
Und die eigentliche Revolution passiert auch hier dann wieder nach dem Krieg. Also mit dieser Revolution meine ich, wie es halt so ein bisschen ziviler wurde im zivilen Bereich.
Ich denke, man hat durch den Krieg viel Inspo bekommen und man konnte es halt danach dann auch gut umsetzen. Ne?
Genau.
Ja.
Und diese Revolution nach dem Krieg beginnt mit einem britischen Triumph, der dann auch wieder zur Tragödie wurde. Die De Havilland Comet, das erste Düsenverkehrsflugzeug der Welt, ab 1952 im Liniendienst. Die Comet flog fast doppelt so schnell wie die Propellerkonkurrenz. Hoch über dem Wetter, leise und vibrationsfrei. Die Passagiere waren begeistert. Dann aber, 1954, brachen innerhalb weniger Monate zwei Comets im Reiseflug über dem Mittelmeer auseinander. Alle Insassen starben und folglich wurde die Flotte wieder stillgelegt. Ja? Blöd.
Ja, blöd. Aber da kommt ja nochmal so ein Flugzeug.
Die Briten starteten daraufhin eine der aufwendigsten Unfalluntersuchungen, die es bis dahin gab. Ein kompletter Rumpf wurde in einem riesigen Wassertank tausende Male unter Druck gesetzt und wieder entlastet, um Flugzyklen zu simulieren. Das Ergebnis war... Hast du eine Idee?
Dass es nicht so passieren konnte, wie es passiert ist?
Nee, das Ergebnis war Materialermüdung.
Okay. Ich glaube gerade, die haben gedacht, können es nicht rekonstruieren.
Warum ich das hier so ausgeführt habe, ist, das war auch Mitauslöser für etwas, das bis heute gemacht wird. Nämlich jeder Flugzeugabsturz wird intensiv studiert.
Ja, die Blackbox ist ja auch so, ne, wo das jetzt mittlerweile komplett nachvollziehbar ist.
Und dazu kommt später noch ein Absatz, aber seitdem werden Flüge zunehmend sicherer und sind bis heute, ich glaube, das kann man jetzt vorwegnehmen, sehr sicher.
Ja, ich meine, es ist das sicherste Fortbewegungsmittel, was wir haben.
Das kommt noch. Also, den kommerziellen Sieg in diesem Feld holte dann Amerika, die Boeing 707. Kleine Genugtuung für die Briten, die kaum jemand kennt. Das erste Düsenflugzeug im Transatlantik-Liniendienst war im Oktober 1958 tatsächlich noch einmal eine überarbeitete Comet. Sie schlug die 707 um 3 Wochen. Aber die 707 war größer, wirtschaftlicher und Boeing verkaufte sie in Massen. Die Flugzeiten über den Atlantik halbierten sich ungefähr. Das Wort Jetset entstand. Also die Geissens kommen auf die...
Jetset-Lifestyle.
Kommen auf die Bildfläche. Nein, natürlich Spaß.
Erstmal schön wieder nach Monte Carlo fliegen.
Was sagt der?
Garmin.
Ich nehme den Rover. Oder
ich nehme den Rover.
Jetset entstand, Fliegen war jetzt schnell, glamourös, aber immer noch teuer. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze noch ein Stück kommerzieller wurde, weil es war einfach noch zu teuer für den, ich sag mal, Durchschnittsmenschen. Und das hat sich folgendermaßen entwickelt, und zwar standen sich Ende der 1960er zwei Visionen der Zukunft gegenüber. Und beide hoben fast zeitgleich im Jahre 1969 zum Erstflug ab. Vision 1, noch schneller. Hast du, glaube ich, schon gerade erraten, was das war?
War es die Concorde oder was?
Die Concorde. Ein britisch-französisches Prestigeprojekt. Doppelte Schallgeschwindigkeit. New York, Paris in etwa 3,5 Stunden. Das ist schon krass.
Das ist schon echt krass. Schade, dass wir das immer noch nicht können.
Ja. Und dem gegenüber stand Vision 2. Nicht schneller, sondern größer und billiger. Die Boeing 747, der Jumbojet. Mit Platz für hunderte Passagiere. Ein Projekt, mit dem Boeing so hoch pokerte, dass ein Scheitern die Firma vermutlich ruiniert hätte.
Alles
und Max, wer hat gewonnen?
Bing.
Ja, wer gewonnen hat, ist dir wahrscheinlich klar, wenn du an deinen letzten Urlaubsflieger denkst. Der war nämlich eher eine Boeing als eine Concorde.
Ja. Wobei ich, das letzte Mal war ich im Sinsheimer Museum, war ich in einer Concorde mit dir.
Das stimmt nicht, die Concorde, da war die Schlange viel zu lang, wir waren im russischen Äquivalent dazu.
Wieder Fake Facts verbereitet.
Ich bin ruhig.
Ja, in Concorde.
Die Concorde war ein technisches Meisterwerk und gleichzeitig ein wirtschaftliches Desaster. Ähnlich wie bei der Hindenburg vorhin wird der Absturz von Paris im Jahr 2000 mit 113 Toten oft als der Grund für ihr Ende erzählt. Tatsächlich war das Projekt aber kommerziell schon lange vorher gescheitert.
Viel zu teuer gewesen, ne?
Der Überschallknall sorgte dafür, dass sie über Land nicht schnell fliegen durfte. Der Spritverbrauch war absurd, die Tickets entsprechend hoch und so gingen von den gebauten Maschinen am Ende gerade einmal 14 in den Liniendienst und das ausschließlich bei Staatsairlines der beiden Herstellerländer. 2003.
Das ist nach hinten losgegangen.
Das ist richtig nach hinten losgegangen und 2003 war dann endgültig Schluss. Die Concorde wurde quasi vom Markt genommen.
Concorde geht Konkurs.
So kann man es auch sagen. Die 747 dagegen wurde über 1500 Mal gebaut und drückte die Kosten pro Sitzplatz so weit, dass Fliegen erstmals in Reichweite normaler Familien rückte. Die Lehre, die die ganze Branche daraus zog, die Zukunft des Fliegens war nie schneller, sondern billiger. Dann erledigte...
Kam Ryanair.
Du bist auf dem richtigen Trichter, Max. Den Rest erledigte die Politik. 1978 gaben die USA die Ticketpreise frei, die bis dahin staatlich reguliert waren. Europa zog in den 90ern nach. Und in diese Lücke stießen die Billigflieger mit ihrem radikalen Modell. Oftmals eine einzige Flugzeugtype, neben Flughäfen, nichts inklusive, Zusatzgepäck kostet eine Niere, aber dafür Preise, die vorher undenkbar waren.
Ich muss dir aber gestehen, ich hätte gedacht, das wäre früher schon möglich gewesen. Wie 90er und 80er.
Ich hätte also gedacht, Fliegen war ja grundsätzlich schon möglich, aber es war
ja,
halt nicht
ja,
so
aber
günstig.
So dieses
also heute,
kommerzielle
mal
Fliegen,
ehrlich, wenn du einen guten Flug erwischst, du kannst für 200 Euro oder
ja,
so nach Malle fliegen.
Habe ich aber ehrlich gesagt gedacht, dass das schon länger so geht. Also mal mindestens Mitte 60er, Anfang 70er oder so irgendwas. Habe ich wirklich also gedacht, dass das schon länger möglich
haben
ist.
Wir haben ja ein paar, die schon etwas älter sind unter unseren Zuhörern, die können ja gerne mal hier reinschreiben
ja,
in die Kommentare,
noch
wie es früher mit dem
war.
Fliegen war. Also Zeit meines Lebens war ein Flug eigentlich immer
kann mich auch noch dran erinnern.
Leistbar. Wobei, also ich sag mal um 2000 rum auch noch nicht so krass. Ne? Das kam jetzt erst so auf die 2010er Jahre, glaube ich.
Ja, kann gut sein. Also wir sind sowieso früher sehr selten in Urlaub geflogen. Deswegen kann ich das nicht sagen.
Okay.
Oder beziehungsweise nie geflogen, sondern immer nur gefahren.
Also Max, wir sehen, die Billigflieger haben das dann möglich gemacht, dass der Normalbürger sich das leisten kann. Und das Ergebnis dieser ganzen Entwicklung sieht man heute an harten, nackten Zahlen und Fakten.
ZDF.
Für 2025 wurden erstmals etwa 5 Milliarden Passagiere und rund 40 Millionen Flüge weltweit gezählt.
5 Milliarden?
Es gibt ja auch viel Flieger, die mehrfach fliegen.
Ja, trotzdem eine krasse Zahl.
Und dann die ganzen Privatjets.
Wenn wir von 8 Milliarden oder 8,3 sind es ausgehen. Schon crazy.
Das ist eine crazy Zahl.
Ich habe letztens, ganz kurzer Abschweifer, ich habe letztens einfach mal gegoogelt, wie viel Prozentpunkte der Menschheit Profifußballer sind. Und nur um das mal als Vergleich zu nehmen, das sind 0,0032% aller Menschen. Sind
krass.
Profifußballer.
Ja, und jetzt ist mein Kreuzbandriss nicht gehabt, gibt es einen mehr.
Genau. Nee, einfach nur mal, um die Zahl ein bisschen krasser darstellen zu lassen. Also 5 Milliarden von 8 Milliarden ist schon, klar, natürlich mehr Flieger. Also vielleicht die Hälfte der Menschheit ist schon mal geflogen. So 4
also
Milliarden,
ich glaube, die Hälfte der Menschheit knallhart nicht. Aber die Zahlen geben das ja her. Und wenn du allein mal guckst, zum Beispiel Instagram oder so, wie viele Leute da angemeldet sind und wie viele Follower manche Influencer haben. Also die Zahlen werden recht schnell recht groß. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Zusammenfassend, Max, kann man also sagen, fast innerhalb eines einzigen, zugegebenermaßen recht langen Menschenlebens kam die Fliegerei von 37 Metern am Strand zu rund 5 Milliarden Passagieren im Jahr. Für einen durchschnittlichen Europäer ist der Traum vom Fliegen mittlerweile also definitiv erfüllbar und wahr geworden. Würdest du das unterschreiben?
Jo. Jetzt könnte ich mir einen Flug nach, keine Ahnung, Madrid für einen 60er holen oder so.
Ja, oder wir gehen nach Großbritannien zum, wie heißt es, Mob-Football.
Oder Zwischenstopp. Oder so einen Cheese-Run machen.
Ja, oder sowas. Und was mich da mit am meisten beeindruckt, ist eigentlich gar nicht so die Menge, sondern etwas anderes, was ich vorhin schon angeteased habe, nämlich die Flugzeuge sind verlässlich geworden. Also die Comet war das Flugzeug, was ich vorhin beschrieben habe, was im Flug auseinanderbrach. Und ja, das kam mehr oder weniger, weil Materialermüdung, das würde heute niemals mehr passieren, das wird alles gecheckt. Und jede große Katastrophe der Luftfahrtgeschichte und eben auch die Comet wurde untersucht und aus fast jeder wurde bis heute eine neue Regel, eine neue Prüfung oder ein neues Verfahren abgeleitet. Und genau deshalb ist der Linienflug heute, gemessen an der zurückgelegten Strecke, die sicherste Art zu reisen, die die Menschheit je hatte.
Ja, ja. Und das ist halt immer, wenn halt ein Unglück passiert, dann erfährst du halt immer davon. Ne?
Genau.
Das ist halt die Sache.
Im Einzelfall natürlich keine schöne Geschichte.
Nee.
Sondern eine teuer bezahlte. Aber es ist die ehrlichste Erfolgsbilanz,
die dieses Thema zu bieten hat. Es ist der Lauf der Dinge. Es ist einfach ein normaler Ablauf von
Sachen.
Und
Max, am Ende habe ich noch eine Frage für dich.
Stimmt, wir haben noch eine Frage.
Eine Frage.
Ich kann ja vielleicht noch 100 Punkte holen.
Die Frage fand ich cool. Darum habe ich sie aufgenommen. Sie passt zum Gesamtthema. Die spannt einen Bogen über die Folge.
Das
ist nur die Frage.
Philosophisch, mein Freund.
Neil Armstrong nahm 1969 bei Apollo 11 ein Andenken aus der Frühzeit der Luftfahrt mit auf den Mond. Was war es? Ein Stück Stoff und ein Stück Holz vom Wright Flyer? A. B. Ein Holzsplitter aus Otto Lilienthals letztem Gleiter? C. Die Kompassnadel aus Lindbergh's Spirit of St. Louis? Oder D. Ein Stück Außenhaut der Hindenburg?
Also D schließe ich mal aus.
Mhm.
Die anderen drei könnten es schon alle irgendwie sein. Aber ich würde das sagen. Kannst du mir A, B, C nochmal schnell durchschneiden?
Also A war ein Stück Stoff und ein Stück Holz vom Wright Flyer, also von den Gebrüdern Wright. B, ein Holzsplitter aus Otto Lilienthals letztem Gleiter, also unserem deutschen Vertreter hier. C, die Kompassnadel aus Lindbergh's Spirit of St. Louis, also die erste Atlantiküberquerung.
Ja, ich nehme C, Josh. Was ist los?
Antwort A.
A. Ich habe gedacht, das ist doch zu lange her. Wer hat die doch gekriegt, die Scheiße?
Und das ist zu 100% wahr, denn die NASA dokumentiert es selbst. Armstrong hatte ein Stück Stoff aus dem linken Tragflügel und ein Stück Holz aus dem linken Propeller des Wright Flyers dabei.
Das bekommen, das ist doch schon ewig lange her.
Ausgeliehen vom Luftwaffenmuseum in Dayton, Ohio. Beides lag in seiner persönlichen Tasche an Bord der Mondlandefähre.
Und aber die Kompassnadel, die wäre
ja, die war
zu schwer zu kriegen. Ja. Mensch, Neil!
Aber Max, da hast du halt wirklich das erste Mal, glaube ich, einen Nuller geschossen hier.
Das war das erste Mal ein Nuller, ja. Aber, ja, gehe ich sogar fein mit. Also, was soll man machen?
Also, beides lag in seiner persönlichen Tasche an Bord der Mondlandefähre. Und das ist kein Zufall gewesen, denn Armstrong stammte aus Ohio, genau wie die Wright-Brüder.
Wenn man das mal wüsste, ne?
Ja, und damit, Max, sind wir am Ende.
Also und ich bin auch am Ende. Ich habe immer noch 50 Punkte Rückstand.
Ja, ärgerlich, ärgerlich. Aber ja, ich weiß nicht, waren die Fragen zu schwer?
Nö, alles gut.
Aber ich habe ja letztes Mal auch ziemlich reingekackt, von daher ist vielleicht
Genau. Das ist ja noch alles offen. Ich meine, es musste ja mal eine Folge kommen, wo einer nichts richtig beantwortet. Und die ist jetzt halt mal hier geschehen. Aber sehr interessant mal wieder. Mhm. Ich glaube, die Zuschauer konnten diese Folge auch mal wieder einiges mitnehmen. Also gerade so die Anfänge und die Umstände und alles. Ich meine, man hat vielleicht hier und da schon mal was gehört, aber so genau natürlich nicht. Und auch wie das Ganze dann zu einem Passagier oder so wie wir es heute kennen, zu dem Fliegen, wie wir es heute kennen, geworden ist, ist schon sehr interessant. Also gerade von 400 Meter zu 5 Milliarden Passagieren ist halt so eine Zahl, die schon heftig ist über die Zeitspanne.
Ja, sehr heftig, sehr beeindruckend und ich konnte auch sehr viel mitnehmen. Bald gibt es mit dem Malte vielleicht einen Passagier mehr, der da draußen rumfliegt. fühl dich gegrüßt.
Ein Pilot, nicht Passagier.
Ja, ein Pilot, sorry. Ja, ja. Aber Max, wir haben hier, glaube ich, gerade die längste Folge ever aufgenommen. Wir haben uns heute ein bisschen verquasselt.
Ja. Ne? Ja, aber ist ja noch im Rahmen.
Ist auch noch
im Rahmen. Ich sag mal 60 bis 90 Minuten. Das ist so. Ne?
Das ist, drunter machen wir es nicht.
Drunter machen wir es nicht, nee.
Aber darum würde ich es jetzt abwrappen. Ja. Wir freuen uns natürlich über Follows, Teilungen und so weiter. Social Media, kpvg.podcast, könnt ihr ganz uns genau überall folgen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu Folge 19, wenn der Max mir etwas vorträgt. Und der Punktestand ist unverändert, 750 zu 700 für mich. Und damit, jawohl, liebe Leute, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.